Willkommen bei Hooked on Topic Folge 68. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
Hallihallo, wir sind fast bei 69.
Yay, dann kommt endlich die Sex-Episode.
Das wird so aufregend.
Oder es kommt direkt Folge
Unsere
70.
Unsere 10 Lieblingsstellungen.
Oh Gott.
Das wird einfach mal eine etwas andere Folge.
So hat schon der letzte Hooked on Topic angefangen.
Ich weiß.
Wirklich, ne? Oh Gott. Wir reden über unsere Spiele des Jahres 2002. Zuletzt haben wir über 2003 geredet, sogar mit Leo noch. Jetzt sind wir mal wieder zu zweit und reden über 2002. Wir haben vorher überlegt, machen wir 2011, was ja ein Jahr wäre, in dem wir schon mal Spiel des Jahres Sachen besprochen hätten.
Also zumindest ich nicht dabei.
Aber hast du nicht in irgendeiner Form mal deine Spiele des Jahres 2011?
Ich war halt da ja schon bei Giga, so?
Ne?
Aber ich war halt, glaube ich, noch nicht involviert in diesen Gesprächen, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir da nicht
so
ganz sicher.
Weil du noch nicht in den Büros warst, oder?
Doch schon, aber ich war halt, also ich habe ja am 15. November angefangen, das heißt, ich war gerade so einen Monat da und das hat halt auch so ein, zwei Monate gedauert, bis ich so wirklich bei den Videos dann dabei wurde, dabei sein durfte, weil du ja geblockt hast. Deswegen glaube ich, war ich bei diesen Gesprächen noch nicht aktiv dabei.
Okay, naja, aber das werden wir vielleicht auch irgendwann mal machen, weil bei mir wäre es auf jeden Fall so ein Moment, wo ich schon mal Spiele des Jahres gewählt habe und heute würde sich meine Perspektive ändern. Jetzt soll es aber erstmal um 2002 gehen und wir machen das so wie immer. Wir haben beide jeweils eine Top 10, werden abwechselnd mit Platz 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter anfangen. Und ich würde sagen, leg einfach mal los.
Ich würde mal vorher loslegen wollen.
Mit ein paar honorable Menschen.
Ja, mit der Anmerkung, dass das Jahr 2002, also wenn man, das ist das Jahr, an das man anscheinend denken muss, wenn man von dieser weirden PS2-Zeit redet. Von dieser Zeit, wo die Hälfte unserer Time to 3-Videos herkommen.
Ja, ja, ja.
Das ist genau diese Zeit, also erstmal, alle diese weirden Time to 3-Spiele kommen gefühlt aus diesem Jahr. Aber ich habe auch so viele andere entdeckt. Meine Lieblingsentdeckung gerade war halt Star Wars Racer Revenge, wo ich nicht wusste, dass es da ein Sequel zu Episode 1 Racer gab. Aber da habe ich da drauf geklickt und dann habe ich gesehen, dass das nicht nur eine PS4-Version hat, sondern dass das sogar vor 7 Tagen eine Physical Release bekommen hat von Limited Run Games. Also Leute, falls ihr das 2002er Star Wars Racer Revenge für PS4 als verpackte Version kaufen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Ich hatte mir einfach, also mal keine Liste von Spielen, einfach damit man nochmal sieht, wie weird diese Zeit damals war.
Kontext.
Circus Maximus Chariot Wars, Parappa the Rapper 2, Star Wars Racer Revenge, Guitaru Man, Mad Maestro, ein Rhythmusspiel, wo man halt Maestro ist, Mr. Mosquito, Hooters Road Trip. Das waren nur die ersten 3 Monate oder 4 Monate
dieses Jahres. Guitaru Man würde ich gerne mal spielen.
Ich auch, same. Ist, glaube ich, echt ganz gut.
Ja, finde ich deutlich ansprechender als Parappa the Rapper.
Ich würde die beide, also bei Parappa the Rapper.
Hast du mal die Musik von Parappa the Rapper angehört?
Ja, es ist schon weird.
Ist nicht so,
das
also.
Schon, it's not great. aber das wollte ich einfach mal nur anmerken, wie super weird diese Zeit war. Also, wenn ihr mal nach komischen PS2, Xbox, Gamecube-Titeln sucht, dann geht mal auf den Wikipedia-Eintrag der Videospiele 2002, scrollt durch und ihr werdet auf jeden Fall bald fündig.
Also, auf die Gefahr, dass ich garantiert jetzt deinen ersten Platz spoilere, aber in dem Jahr kam auch Kingdom Hearts raus.
Ja, toll, Tom. Das sind meine ersten 10 Plätze gespoilt.
Fang mal an mit Platz 10.
Mein Platz 10 ist ein Spiel, was nichts auf dieser Liste zu suchen hat, eigentlich. Aber ich bin da ganz subjektiv rangegangen. Okay, was habe ich in diesem Jahr gespielt? In diesem Jahr war ich 11 Jahre alt. Was hat mich bewegt? Was hat mich beschäftigt? Und das habe ich auch schon mal bei Time to 3 präsentiert. Das war nämlich Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der PlayStation 1. Dieses Spiel ist eine Minispielsammlung, aber die connected wird von einer halb offen bereisbaren Welt. Also nicht wirklich, das war mehr im ersten Teil, aber im zweiten Teil bekommst du halt auch noch durch Hogwarts rein, aber es war ein bisschen linearer meiner Erinnerung nach. Aber das haben wir ja bei Time to Run festgestellt, das hatte ich komplett verdrängt, dass man da nur so Minispiele nacheinander gespielt hat. Hier wirfst du einen Goblin, hier musst du irgendwie so eine Treasure-Chest zusammenbauen, aber du kannst halt trotzdem zwischendurch halt rumrennen. Und
genau, auch, es sind halt Minispiele im Kontext einer Welt.
Genau.
Es ist nicht wie auf der Wii es zahlreiche Spiele gab, wo du einfach in einem Menü Sachen ausgewählt hast.
Es war halt, also, wenn halt du dich nicht so richtig mit Spielen auskennst, dann würdest du nicht sagen, dass es Minispiele sind, weil dann würdest du, dann wirst du einfach wie halt coole Aktivitäten das definieren.
Das war aber auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, finde ich, weil gerade zu der Zeit hatten ja auch noch sowas wie ein Final Fantasy VII, wobei das ja schon weit vorher war, aber generell die Final Fantasy Spiele auch noch ihre Minispiele immer dabei, mhm, und das ist auch integral gewesen für viele Spiele.
Ich glaube, bei Harry Potter lag es vor allen Dingen daran, dass es halt die PS1-Version war und dass halt die so nachgeschoben wurde natürlich, ja, weil aber zugleich erschienen ja auch Xbox, PS2 und GameCube-Version und PC-Version. Es gab ja immer, und Game Boy Advance kam ja auch noch, ich glaube aber später, bin ich mir nicht ganz sicher. Das waren ja alles unterschiedliche Spiele, habe schon öfter darüber geredet. Die Game Boy Advance-Version ist einfach ein straight-up JRPG und zwar ein richtig gutes. ich habe aber die PS1-Version als Kind gespielt und zwar wirklich viel und das war unglaublich nostalgisch für mich. Wer mehr dazu sehen möchte, hören möchte, der kann gerne mal bei Time to 3 reingucken. Da haben wir auch den ersten Teil auf PC und PS1, glaube ich, gespielt, und den zweiten Teil auf der PS1 nur, glaube ich, und da hört und seht ihr alles von mir dazu, wollte ich aber einfach mal in diese Liste gepackt haben.
Ja, finde ich schön. Das ist so ein richtiger Nostalgie-Pick.
Wirklich. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Muss aber auch sagen, fiel mir gar nicht so schwer, weil ich, also 10 Spiele in 2002 ist mir gar nicht so einfach gefallen, muss ich sagen.
Oh, mir schon. Also ja, bei mir sind auch ein paar hinten runtergefallen, da muss ich dann mal gucken.
Das war so ziemlich das erste Mal. Also sonst war das nie, aber jetzt muss ich das erstmal sagen, so, oh, da habe ich gar nicht so viele Titel.
Ich muss aber bei mir sagen, die Platzierung ist sehr, also ich will schon fast willkürlich sagen, weil das sind
Tom.
Also es fällt mir sehr schwer, die in eine Reihenfolge zu bringen, weil es teils sehr unterschiedliche Spiele sind und sie alle auf so einem hohen Niveau.
Naja, aber wenn du torpedierst gerade die Integrität dieser Reihe damit, Tom. Wir bauen hier die definitiven Listen auf.
Ja, naja, klar. Nicht viel,
also, das Wort willkürlich das, benutzen.
Aber ich mache die definitive Liste, aber sie ist halt willkürlich gewählt. Ich bin einfach so, so ehrlich zu sagen, dass das
so übelst der Diktator.
Ja, ja.
Das ist schon das so, ist halt aber so, ich habe nicht drüber nachgedacht.
Also Platz 10. Metroid Fusion kam in diesem Jahr raus für den Game Boy Advance. Ein Spiel, das ich ja nicht damals, sondern erst vor 2 Jahren so, oder letztes Jahr? Nee, habe ich vor 2 Jahren Metroid nachgeholt?
Ich würde jetzt sagen, vor 2 Jahren.
Ja, genau.
Weil ich glaube eigentlich, für mich fühlt es sich an wie letztes
genau,
Jahr, deswegen
und
würde ich sagen,
eins,
es ist 2 Jahre.
Eins mehr. Metroid Fusion ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Es ist ein bisschen linearer, als man es von Metroid gewohnt war. Und es hat ja da schon angefangen mit, du hast so eine KI, mit dir redet und dir immer sagt, wo es lang geht, was ja viele Leute nicht mögen und was ich auch nicht so toll finde, weil ich finde es vor allem unnötig. Aber trotzdem ist das Leveldesign und das Spielgefühl und vor allem die Atmosphäre von Metroid Fusion wahnsinnig toll. Also was die auf diesem kleinen Handheld hinbekommen haben, für eine Stimmung zu setzen, weil du ja wieder alleine bist auf dieser Station, von der so ein Notsignal ausging und du einen krassen Horroranstrich hast, auch durch diese Samus Kopie, die rumrennt, gegen die du keine Chance hast.
Samus Kopie hört sich an wie ein medizinischer Eingriff.
Achso.
Ich muss gerade kurz knapp denken, wirklich.
Die halt so alienmäßig dir immer mal wieder begegnet und du hast keine Chance und erst dann zum Schluss kannst du wirklich was gegen die machen. Das ist echt sehr beeindruckend für die Plattform, aber auch als Spiel selbst. Und dann hat es halt dieses klassische Metroid-Gameplay mit den Geheimnissen, mit den Upgrades und das ist alles sehr befriedigend und es ist sehr kompakt. Das heißt, du bist da jetzt nicht 20 Stunden unterwegs, sondern eher so 6, 7 oder so, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das sorgt auch für einen gewissen Wiederspielwert, weil ich hatte so, nachdem ich es einmal durchgespielt habe, den Gedanken, es würde mir jetzt auch Spaß machen, das nochmal durchzuspielen. Und deswegen schmeiße ich es auch gerne an. Ich habe es ja zum Beispiel auch auf dem 3DS. Aber ich habe jetzt auch den gemoddeten Game Boy Advance und dafür haben wir auch Metroid Fusion rumliegen. Das ist einfach ein richtig rundes Action-Adventure.
Cool. Ja, der Game Boy Advance hatte 2002 allgemein ein gutes Jahr.
Ja, den Launch unter anderem.
Ach so, wurde der Launch in dem Jahr?
Ich glaube schon, oder? Oh, 2001. Aber auf jeden Fall war es noch relativ nah.
Weil was es auch hatte, war eine Version von Colin McRae Dirt 2.0. Colin McRae 2.0. Und
die würde ich gerne mal sehen.
Das ist ja so mit am faszinierendsten, diese 3D-Ports auf Game Boy Advance.
Das sind aber meist nicht die besten Spiele.
Das sind meist nicht die besten, aber es gibt da einen so einen YouTube-Channel, über den wir schon mal geredet haben, der heißt Mini-Me, mit 2i, beim zweiten I sind es mit 2i geschrieben. Ich hoffe, ich verstehe, was ich meine.
2001 war es übrigens der Launch, ich habe mich gerade geirrt.
Der macht immer Videos über so unglaublich überraschend gut aussehende Gameboy und Game Boy Advance Spiele. Und da gibt es ein paar echt coole Sachen.
Da gab es mal, ich glaube, das war sogar noch für einen Game Boy Color, eine Version von Alone in the Dark, The New Nightmare, wo du denkst, wie haben sie das denn gemacht? Weil das so coole aussehende Grafiken geschafft hat aus eine Hardware, die so gar nicht dafür gemacht ist, aber ja, das finde ich immer sehr faszinierend.
It's trickery.
Ja, genau. Platz 9 bei dir.
Platz 9 ist bei mir ein Spiel, wo, was ich ebenfalls, also aufgrund nostalgischer Gefühle mehr als nostalgischer Erinnerungen hier drauf gepackt habe, weil ich das wirklich, also das habe ich wirklich seit das rauskommen ist, dann nicht mehr gespielt, aber ich weiß halt, dass ich damals echt gern und echt viel gespielt habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei mir 1-2 Jahre später waren oder vielleicht sogar 2-3 Jahre später, aber das ist bei mir auf Platz 9 Need for Speed Hot Pursuit 2.
Oh, okay.
Das war womöglich mein erstes Need for Speed, das kann ich nicht genau sagen. Ich kam Need for Speed Porsche davor oder danach. It's unsure.
Ich glaube, davor.
Ja, die Sache ist halt, Release-Daten heißen da gar nichts, sondern ich habe da natürlich nur gespielt, was hatte der Kumpel da rumliegen und was habe ich da gesehen. Aber Need for Speed Hot Pursuit 2 hatte ich ebenfalls viele tolle Erinnerungen dran.
Das war dann PlayStation 1 wieder?
Nee, das habe ich auf dem PC gespielt.
Ach, auf dem PC.
Und das war halt so ein Ding. Damals war Need for Speed natürlich auch sehr arcadig, aber es hatte noch nicht diesen krass stilisierten Überzug. Ja, wenn du ja Need for Speed eigentlich immer anguckst die letzten Jahre, ist es immer sehr cool und viele Effekte und alles ist halt stilisiert und übercool. Wenn du die Hot Pursuit 2 anguckst im Vergleich, das sieht alles doch sehr neutral aus. Also da fährst du halt auf Landstraßen umher.
Das war Need for Speed auch lange Zeit.
Genau. Ja. Aber trotzdem hat es halt diesen Arcade-Anstrich, dass du halt an Wände ruhig dranfahren kannst. Und in Hot Pursuit 2 geht es ja auch darum, dass du auch als Cop Gegner halt kaputt fahren musst und kannst. Und tatsächlich so diese Kopfgeräusche waren, haben das, also die Sirenen, meine ich mit Kopfgeräusch, haben bei mir auch wieder so Nostalgie ausgelöst. Und deswegen wollte ich das ganz einfach mal erneut ganz unkritisch nur hier reinpacken, weil ich das damals so cool fand.
Ich glaube, das würde heute immer noch Spaß machen. Weil 100%. Es halt eine Art Rennspiel ist, also heute gibt es halt diese Art Rennspiel einfach nicht mehr.
Das ist auch so, das ist auch halt auch, wenn du das halt in HD siehst, das sieht immer noch okay aus. Also es sieht natürlich nicht gut aus, aber das ist so aus der Zeit, da kannst du es hochskalieren,
genau,
das ist okay.
Ja. Richtig. Weil es ja, ich glaube, Hot Pursuit 2 ist doch dann schon das Äquivalent PS2 gewesen, oder? Wenn die Konsolenversion
ich
rauskam.
Aus.
Weil das war ja die Zeit, ich habe gerade PlayStation 1 gesagt, aber das war, glaube ich, noch Hot Pursuit 1.
Also die PS2 war da auf jeden Fall draußen.
Genau. Das sind tatsächlich, ich habe so ein paar Need for Speeds geskippt. Ich habe Need for Speed 2 ganz viel gespielt, auf dem PC damals, die Special Edition. Und dann aber Hot Pursuit gar nicht, Porsche gar nicht. Und ich glaube dann erst wieder mit Underground so richtig, müsste ich mir eigentlich heute, also das fände ich nochmal interessant für Time to 3, dass man einfach für einen One-Off oder so sich mal die alten Need for Speeds ranholt.
Wir brauchen ein Disklaufwerk noch dafür. Aber dann können wir es machen.
Naja, man kann ja auch die Konsolenversion sich holen, theoretisch.
Es ging übrigens auf PS2, Xbox, GameCube und PC.
Achso, okay, ja, sehr gut.
Waren die auf gleich, weißt du das? Auf diese PC- und Konsolenversion? Weil das weiß ich auch nicht. Ich kann die halt nur auf PC.
Ich habe neulich auf meiner Xbox mal Need for Speed Underground angeschmissen. Alter, von Framerate hielten die damals wirklich,
wirklich
nicht so viel.
Ja?
Ja. Das ist so.
Dann müssen wir auf PS2.
Schlimm,
ich bin gespannt, wie es dann auf PS2 läuft.
Und das waren den Leuten damals einfach egal.
Ja, mir auch.
Ja. Okay, mein Platz 9 ist so ein Ding, wo ich, da muss ich wirklich überlegen, weil wenn ich es nach damaligen Emotionen bewerte, könnte es auch auf Platz 1 sein.
Okay.
Und dann hatte ich aber geguckt so, okay, von den Spielen, die ich so in meiner Liste habe, was würde ich denn heute davon am ehesten spielen? Und dann fiel es relativ weit nach hinten, weil es von seiner Musik so viel getragen wird und das Spiel ist aber gealtert.
Kingdom Hearts.
Grand Theft Auto, Vice City.
Mm. Das habe ich tatsächlich auch bei mir, aber weiter oben.
Wo denn?
Das habe ich auf der.
Weil das müsste ich mir gleich mal aufschreiben.
5.
Bitte 5, okay. Bei dir ist es also auch im Mittelfeld.
Ja.
Okay, siehst du?
Ja, bei dir ja nicht. Bei dir 9 ist ja nicht mehr Mittelfeld.
Nee, ich meine dann quasi auch jetzt nicht in den Top 3 oder sowas.
Ach so, genau.
GTA Vice City ist trotzdem ein super Spiel. Das ist
ich bin überrascht, dass das so weit unten ist bei dir, ehrlich gesagt.
Es ist faszinierend, in was für einem kurzen Zeitraum die dieses Spiel zusammengeklöppelt haben, weil das waren ja irgendwie auch nur 1 oder 2 Jahre. Und sie hatten halt ihre Engine schon und haben dann gesagt, naja gut, wir hatten jetzt hier Liberty City und jetzt bauen wir darauf auf. Und bei dem Spiel war es noch so, dass du einfach eine Liste an Features gehört hast und dachtest, oh geil, Motorräder, what? Das war schon allein so.
Ich stand auf dem Prangsturrad, Motorräder und Michael Jackson.
Ja, Boote. Hubschrauber, die du jetzt richtig fliegen kannst und so ein Scheiß.
Das gab's alles in 3 nicht, ne?
Das gab's in 3
okay,
nicht.
Das
so. Und das war, allein so diese Liste hat schon gereicht, um den Hype ins Unermessliche zu treiben. Und ich habe das Spiel wirklich rauf und runter gespielt, auf dem PC halt dann erst. Also
Es ist übrigens, also es hat weniger als ein Jahr Entwicklungszeit gehabt. GTA 3 ist
im Oktober, dieses
beides im Oktober, also GTA 3 kam im Oktober 2001 und das kam im Oktober 2002.
Es ist verrückt.
Weniger als ein fucking Jahr. Weil ich habe auch, im gleichen Jahr kam halt auch GTA 3 auf dem PC. Das kam ja später erst. Oder war das auf dem PC? Das kam auf jeden Fall irgendein GTA 3 Port. Vielleicht auf eine andere Konsole.
Nee, ich glaube, es muss PC.
Ja, das ist halt... Das ist undenkbar aus heutiger Sicht, dass du so ein Spiel in einem Jahr zusammenbringst.
Was ja auch, soweit ich weiß, eine größere Welt war als die des Vorgängers. Und es sind besser designte Missionen gewesen als die im Vorgänger. Und eine Story, die halt vor allem aus Anspielung bestand. Das ist halt noch so die Zeit gewesen, wo GTA weniger eine eigene Identität hatte mit den Geschichten, die es erzählte. Das kam erst so mit
San Andreas.
Ja, schon mit San Andreas und mit 4 und 5 dann erst recht.
Ja. Aber
hier war es wirklich
schon eine sehr gute.
Richtig, weil Vice City ist ja einfach zu großen Teilen Scarface. Mhm. Und zwar, indem es auch einfach das Finale 1:1 fast emuliert.
Und definiert es.
Faszinierend ist.
Wenn ich mich recht erinnere, in der Geschichte war es ja auch vor allen Dingen, wir wollen größer, mehr von der Stadt kaufen. Also nicht kaufen, aber mehr Einfluss gewinnen.
Genau.
Also das war sehr.
Das war auch noch so ein Feature, du konntest Geschäfte kaufen.
Mhm, genau, also da war halt das Gameplay auch noch so sehr mit der Story zusammengebunden. Und das hat sich ja auch geändert. Also da war auch San Andreas schon anders. Also San Andreas war jetzt nicht so dieses, ich bin der Tycoon und will einfach mehr Einfluss gewinnen. War halt, ich habe mein persönliches Struggle hier.
Richtig. Und Vice City war halt auf der Ebene super faszinierend. Es hat meinen Musikgeschmack geprägt.
Oh ja.
Weil das hat bei mir so die Türen aufgemacht zu der Musik dieser Zeit, der 80er Jahre, weil du, ich glaube, das ist wirklich hart einprogrammiert. Du steigst auf das, auf den Roller, der direkt am Start neben dir liegt und es ist sofort irgendwie Flash FM drin und es spielt Billie Jean.
Okay.
Und das ist so, oh, das ist so on point. Und dann fährst du durch diese neon beleuchteten Straßen Vice Cities.
Ja.
Und überhaupt, ja, also danach, ich habe mir wirklich dann den Soundtrack auf Casa einzeln Casa, runtergeladen. Wahrscheinlich den Rechner meiner Eltern noch mit Viren voll
sowieso, ja.
In dem Prozess. Aber das ist so fast schon die größte Errungenschaft, die Vice City für mich persönlich geleistet hat, weil ich glaube, wenn ich es heute spielen würde, und ich habe es halt erst neulich nochmal angeschmissen auf der PlayStation 2, das ist schon ein bisschen weird, diese alten GTAs zu spielen.
Es ist immer noch spaßig, so lange nicht
aber
mehr gespielt.
Weird. Gerade die Schussgefechte und sowas sind halt echt scheiße.
Also das ist doch einfach
Lock on
und dann schießt du halt, ne? Ja.
Das ist so gar keine Gedanken, die da reinfließen.
Es ist halt krass, wie lange dass sich das dann noch getragen hat, bis San Andreas diese gleiche
Gameplay-Mechaniken,
die da mit 3 eingeführt wurden.
Bei San Andreas hast du ja schon gemerkt, dass die Konsolen das nicht mehr so richtig konnten. Hm. Das war zu groß, dieses Spiel.
Ich hätte voll Bock auf Vice City nochmal reinzugucken, weil das ist halt auch auf Platz 5, weil es für mich so wahnsinnig formierend war, weil ich da mit Freunden dann den ganzen Tag da saß und rumgezockt habe. Nicht so ganz krass wie bei San Andreas, weil dann halt die Jetpacks und so dazu kamen. Und das war dann halt, also San Andreas war halt einfach 4 Jahre.
Ist noch mal mehr Spielplatz.
Ja, genau. Und das war halt 4 Jahre lang, immer wenn jemand vorbeikommt, hat man San Andreas gespielt, so gefühlt. Aber bei Vice City war das halt eher, das war das Erste, was ich hier gespielt habe. Also es wurde mir gezeigt damals. Ich habe auch GTA 2 gespielt auf dem PC, das erinnert mich. Aber da war ich halt noch recht jung und das war dann auch diese Perspektive. Das hat mich dann natürlich nicht so gepackt. GTA 3 habe ich komplett verpasst. Also ich habe das mitbekommen, dass es existiert, aber aus irgendeinem Grund hatte da keinerlei Kontakt zu. Und Vice City war dann das, wo mein Kumpel und Nachbar, der im gleichen Mehrfamilienhaus wurde, Daniel, hat mir das gezeigt. Und da war es dann mega aufregend. Und spielmechanisch hatte ich dann gar nichts zu meckern aus der damaligen Zeit, natürlich nicht. Das ist dann ja erst, wenn man ein bisschen älter wurde oder bisschen...
Ja, es hat diese Mini-Hubschrauber-Mission, die ist absoluter
richtig.
Schrott.
Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Das ist komisch, ne? Es gab auch diese Mini-Flugzeug-Mission in San Andreas. War doch auch
ja, mit der hatte ich nie so Probleme. Es gibt diese Museen, also du musst halt deinen Flugschein machen in San Andreas. Da haben ganz viele Leute Probleme mit.
Aber in Vice City ist das doch, wo du dann Fernsteuerung hast, oder?
Genau, das
genau.
Sind so ferngesteuert.
Ja, also ich habe Vice City auch nie durchgespielt. Ich kenne die letzte Mission nicht.
Oh,
ich weiß halt, wie es aussieht muss, weil ich halt Scarface weiß, wie es aussieht. Aber ich habe selbst nie durchgespielt, weil das halt einfach für mich dieser Spielplatz war.
Ja, ja.
Das war mir nicht so richtig, also dass man halt GTA für eine Geschichte spielt, ist mir in San Andreas so ein bisschen erst klar geworden. Das war in Vice City für mich nie, weil ich es halt immer nur mit Freunden gespielt habe und da war es natürlich, hast du nie Missionen gespielt oder so.
Nee, also da war GTA auch noch sehr viel das für mich, einfach dieses ich mache jetzt Chaos und habe Spaß daran und da war dieses Konzept, ich laufe in einer frei befahrbaren Stadt rum, halt auch noch relativ frisch.
Auf jeden Fall.
GTA 3 war da so, hat schon den Mind geblowt sozusagen und hier hat es aber noch nachgehallt, vor allem, weil du die Anzahl der Verben in GTA 3 war quasi noch relativ gering, weil du hattest nur Autofahren, du hattest Ballern und das war es dann eigentlich schon. Und hier gab es dann eben noch diese ganzen Features, die ich vorhin noch aufgelistet habe, mit Fliegen, mit Bootsfahren und so, wo die Welt quasi noch interaktiver wurde. Und das war dann halt immer noch sehr faszinierend. Deswegen bei mir irgendwie trotzdem nur Platz 9, weil, ja, ich halt, weil ich halt dann denke, spielerisch ist das einfach nicht so wahnsinnig gut gealtert. Also wenn ich heute, eigentlich ist es sogar so, wenn ich heute Metroid Fusion anschmeißen würde, würde ich wahrscheinlich mehr Spaß damit haben.
Oh, krass.
Weil das ist rein designtechnisch, hat das gar nichts verloren. Und das ist, so geht es halt bei City nicht. Das liegt aber teilweise eben auch daran, dass das bei 3D-Spielen deutlich schwerer ist, als bei 2D-Spielen.
So Chinatown Wars ist ja auch so ein Spiel, was man immer wieder auch heute noch hört, wo Leute sagen, spielt das.
Das habe ich nie durchgespielt.
Ich habe es gar nicht gespielt, leider. Bei mir auf der 5.
Platz 8.
Mein 8 ist der letzte so richtige Nostalgia-Titel einfach. Erneut einer, den ich jetzt nicht unbedingt als das beste Spiel aller Zeiten bezeichnen würde. Ein Game Boy Advance-Spiel. Hier wird es aufregend. Oh. Und ich glaube, es könnte mein erstes Game Boy Advance. Ich glaube, ich habe das halt mitgekauft damals.
Das könnte jetzt sein, dass wir das gleiche Spiel auf Platz 8
haben. Game Boy Advance, da habe ich nämlich Dragon Ball Z.
Ach so, nee, okay. Ah,
ich habe Dragon Ball Z Legacy of Goku dort auf der Platzierung. Das ist ein.
Ist das nicht schlecht?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es da gibt's, also wenn du im Internet guckst, gibt's wahnsinnig viele Leute, die da wahnsinnig begeistert von waren und da wahnsinnig viele Erinnerungen dran haben. Es ist halt ein Top-Down-Spiel, wo du die Geschichte von Dragon Ball Z nachspielst.
Es ist mal ganz kurz in meinem GBA-Mod-Video zu sehen am Ende.
Ja, ja. Und du hast halt, du drückst halt eine Taste, um so zuzuschlagen, so unmittelbar vor dir, ganz klein. Und dann hast du eine Taste, wo du auch so einzelne Kugeln verschießt und du kannst halt auch Kamehamehas lernen und machen, aber vor allen Dingen diese, das war für mich halt das erste Mal, dass ich die Dragon Ball Z-Geschichte in Spieleform erlebt habe.
Das war bei mir Budokai 1.
Ja, das ist im gleichen Jahr erschienen tatsächlich, laut der Wikipedia-Liste.
Das ist auch kein so gutes Spiel.
Das war ja auch dann nie mein Genre, aber das war dann, da habe ich richtig viel Zeit drauf. Ich habe es nie durchgespielt, weil das wurde, für mich wurde es damals hammerschwer irgendwann und man musste halt auch farmen, weil du gelevelt bist und Erfahrungspunkte bekommen hast.
Ich glaube, das auch schon gehört zu haben, dass diese Spiele nicht so, also einfach, ich würde jetzt sagen, nicht so einfach, aber auch einfach schlecht designt sind.
I wouldn't know, it's very possible. Aber das hat mich nicht gestört, weil ich das von Goku gesehen habe und die waren alle so cute und die Musik war toll und die Soundeffekte waren toll und das alles, wenn ich das höre, kriege ich so Gänsehaut, weil ich da so viel Zeit mit verbracht habe. Gab es auch einen zweiten Teil von, den habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Legacy of Goku, guckt da mal rein, wenn ihr es nie ausprobiert habt.
Ja, also wie gesagt, mein Platz 8 ist auch ein Game Boy Advance-Titel.
Ja.
Aber einer, bei dem ich glaube, dass es heute noch ganz gut designt wäre, wenn auch ein bisschen arg textlastig, das war damals schon eine Beschwerde, nämlich Golden Sun, dem Jahr rauskam.
Das ist, glaube ich, nicht sehr kontrovers, wenn wir behaupten, dass das wahrscheinlich das bessere Spiel ist.
Das habe ich neulich noch mal angespielt, auch als ich halt meinen Gameboy gemoddet habe.
Ja.
Und es ist, Man ist relativ schnell wieder drin. Das Einzige, wo ich nicht sofort wieder mit warm werde, ist so ein bisschen die Optik, weil das hat diesen vorgerenderten 3D-Look und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es war halt damals beeindruckend, was die an Effektfeuerwerk auf den Game Boy Advance gebannt haben. Diese Zauber und so, die waren wahnsinnig aufwendig animiert und es hatte diese tolle Perspektive, dass du so eine Third-Person-Ansicht deiner Charaktere hattest und die Monster dann dahinter. Das ist schon sehr dynamisch gewesen.
Hat das einen Port bekommen mal? Kann man das spielen irgendwo, Golden Sun? Nee. Schade.
Wüsste ich jetzt nicht. Also vielleicht kannst du es auf der Wii U spielen in der Virtual Console, aber ansonsten halt, soweit ich weiß, nirgends.
If it weren't worth the engaging story that Dragon Ball Z tells, I would have chucked this game after the first 10 minutes, sagt Gaming Age. This game is an insult to both DBZ-Fans and gamers, sagt Nintendojo. 53% hat das auf Metacritic. Aber Game Informat 75 gegeben, also fickt euch.
So, Golden Sun war damals, ich habe eine sehr klare Erinnerung, wie ich das auf dem Heimweg, wo wir gerade bei meinen Großeltern waren, durchgespielt habe, wo ich das Finale im Auto gespielt habe.
Cool.
Und das hat einfach einen Cliffhanger. Und ich weiß, wie ich dann so da saß und dachte,
Spiel kaputt.
Das kann doch jetzt nicht einfach vorbei sein. So richtig ein enttäuschter jugendlicher Tom, der dann da. Also ich hatte richtig viel Spaß mit dem Spiel. Ich war voll drin. Ich mochte auch die Story voll, auch wenn ich mich heute an nichts mehr erinnern kann. und es hört einfach auf und der zweite Teil setzt ja genau da an, den habe ich halt nie durchgespielt. Also ich weiß bis heute nicht, wie diese Story endete, aber ich habe sie auch komplett vergessen, deswegen müsste ich alles nochmal spielen. Und ich weiß halt, dass heute Leute sagen, das ist immer noch gut, aber es ist ein bisschen zu schwafelnd in der Art und Weise, wie es sich erzählt. Und das deckt sich auch mit dem, was ich dann jetzt nochmal angespielt habe.
Erinnerst du dich noch, oder wie hat das so eine deutsche Übersetzung, die so ein bisschen augenzwinkern ist?
Oh, das
ist,
weiß
oder?
Ich nicht. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Damals war das noch gar
ich
nicht
hinterfragt. Ich dachte, als du es nochmal angeworfen hast.
Nö, da wirkte alles okay. Da wirkte alles ganz normal. Ja, aber Golden Sun war halt von der Größe der Spielwelt, von dem Epos, das es da abfeiert und das alles in so Handheld-Form zu haben, das war halt super toll. Und das hat auch tolle Musik gehabt. Deswegen ist das bei mir quasi ein Nostalgie-Pick, weil ich es halt nicht komplett nachvollziehen kann, wie es heute ist. Aber auf Platz 8. Vielleicht wäre es noch höher, wenn ich es nochmal spielen würde, weiß ich nicht.
Bei mir drehen wir jetzt so ein bisschen um, weil bisher waren die drei ja ziemlich, also eigentlich reine Nostalgie-Titel. Wir können es auch offiziell jetzt sagen, dass Legacy of Goku besser ist als Hot Pursuit 2. Das war halt reine
Nostalgie. Und Harry Potter, Kammer des Schreckens.
Kontroverse Statements hier bei Hooked FM. Der Platz 7 bei mir ist aber ein Spiel, was zur damaligen Zeit deutlich weiter oben auch gewesen wäre. Und was aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht, eher weiter unten sein würde. Und ich habe mich dann irgendwo in der Mitte getroffen. Das ist bei mir Final Fantasy X.
Oh, okay.
Habe ich da drauf gehauen.
Das habe ich auch auf der Liste und zwar auf Platz 3.
Oh, wow, okay. Bei mir ist es auf 7, weil ich halt aus heutiger Sicht da ein bisschen kritischer drauf gucke, weil mir die Charaktere alle nicht mehr so gut gefallen, weil mir das, ich habe jetzt das halt nochmal so 4-5 Stunden auf der Switch gespielt. das ist so langsam am Anfang. Es hat so einen langen, also der unmittelbare Start ist halt cool, aber dann, bis du dann mal wirklich
wenn
in der Story drin bist, das dauert wirklich ewig.
Hatte das eine Vorspulfunktion?
Soweit ich weiß, hat es das, aber nicht auf der Switch. Ich
glaube, man kann
auf PC.
Die Animation halt vorspulen.
Genau, aber nicht auf der Switch. Okay. Auf der Switch halt nicht, und ich glaube, aber auf PC geht das.
Weil ich habe es nämlich gestern auf der Original PlayStation 2 mal angeschmissen und habe meinen alten Speicherschrank geladen von damals.
Das ist cool.
Und ich stand halt im Endgame quasi. Mhm. Also ich wusste noch, ich bin an der Stelle, wo man dann gegen so Mega-Monster kämpft. Mhm. Das ist auf dieser Ebene, gibt es einmal so einen Shop, bei dem du mit Leuten quatschen kannst. Und dann bin ich aber einfach auf die Ebene ein bisschen gelatscht. Mhm. Erstmal ist mir auch wieder aufgefallen, Framerate war Leuten einfach scheißegal damals. Oder es ist die PAL-Version, die mit 25 Frames läuft oder so.
Ja.
Es ist sehr langsam in der Art und Weise, wie es dann halt dauert, bis so ein Kampf zum Tragen kommt. Weil ich habe halt so normale Angriffe gemacht mit meinen Leuten und die haben halt 50.000 Schaden oder so gemacht, weil ich die so über diese Grenzen hinaus schon trainiert hatte. Weil normalerweise ist ja 9.999 das Limit. Das war sehr lustig.
Ich weiß gar nicht, dass du höher kannst.
Ja, ja, das ist ja meist das Endgame von Final Fantasy. Also das Spiel hast du eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst durchgespielt.
Ja.
Aber es gibt ja in Final Fantasy X sind es diese haben die Summons einen besonderen Namen gehabt in dem Spiel? Weiß ich nicht. Ich will Eidolons sagen, aber das war 13.
Waren das die Espas in dem Spiel?
Ich glaube, das war.
Oder ist das 14, woran ich denke?
Ach Gott.
Ich schau kurz nach.
Ja, jedenfalls, du hattest so böse Versionen der Summons, gegen die du am Endgame spielen konntest. Und die waren hammerhart. Die habe ich auch nie komplett alle durchbekommen. Aeons, genau.
Und die Bestias? Nee. Ah, im Englischen hießen sie Aeons, im Deutschen hießen sie Bestias.
Bestia. Ja, genau.
Komisch, dass das so.
Ich hatte so eine Fähigkeit, die hieß Retardschlag. Also, ich weiß nicht, ob das dann im Französischen oder Deutschen eine andere Bedeutung
Zero
hat, aber ich habe halt zuerst Retardschlag gelesen und dachte so, was ist das denn?
Jesus. bei 10 ist halt, ne, wo ich dadurch drauf komme, interessant, dass halt die Übersetzung ja grundsätzlich so unterschiedlich ist, weil soweit ich weiß, ja beides direkt, also aus dem Japanischen übersetzt wurde und im Englischen sich halt gefühlt ein bisschen mehr Freiheiten gelassen wurden, weil sie das ja auch einsprechen mussten.
Richtig.
Das heißt, im Deutschen konnten sie einfach straight up 1:1 und das ist halt das interessante Spiel, was mir damals das erste Mal aufgefallen ist, wenn du halt die Sprachausgabe hast und die deutschen Untertitel, steht da oft sehr unterschiedliche Dinge. Aber ich liebe das voll. Ich würde mir das öfter wünschen, weil ich so quasi die Möglichkeit bekomme,
beides,
die original japanische Version zu erleben.
Ach so.
Die halt direkt übersetzt, was du sonst ja fast nie hast und trotzdem eine vernünftige Synchro.
Ja.
Mehr oder weniger.
Stimmt. Ja, vernünftig ist.
Ja. Es war das erste Mal, they tried.
Kommt auf den Charakter an, weil manche haben ja durchaus gute Stimmen. Aber ja, Final Fantasy X ist halt, also auf Nostalgie-Ebene war das der absolute Oberhammer, weil meine Güte hat einem das optisch einfach alles weggefräst, weil das so toll aussah und die Summons und Anima, wenn es dann aus dem Boden geschossen kam, das sah so cool aus. Oder auch diese Version von Bahamut, die die haben, das ja der übelste Muskeldrache ist. der sieht super toll aus. Der
alte Muskeldrache.
Und ich mag auch diese Mechanik, dass die Summons kommen und dich im Spiel ersetzen, dass du dann ein paar Runden hast, wo du mit denen einfach kämpfst. Irgendwie finde ich, ist das eine coole Art und Weise, die einzubinden, statt einfach nur, hier ist eine Animation und das war's. Und ja, also heute, was ich heute kritisch betrachte, sind zwei Sachen. Einmal die Puzzles, weil die sind, finde ich, richtig scheiße. Dieses
Rumgeschiebe, ne?
Sphärokugeln nehmen, in Plattformen tun und
irgendwie die Komplettlösung immer benutzt, die ich dabei nebenliegen hatte.
Ich hatte auch damals eine. Und das andere, was ich kritisch betrachte, ist halt die Story, weil da gibt es schon ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren, wie sie vielleicht wollten. Auch wenn ich es nicht mehr ganz so verabscheue, wie kurz nachdem ich das Spoonie-Review gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall.
Weil davon habe ich mich dann auch wieder ein bisschen distanziert, weil ich mir dann denke, da wurden schon teils ehrliche Emotionen geweckt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber was mich halt begeistert an dem Spiel, ist das Kampfsystem und die Art und Weise, wie Character Progress funktioniert mit dem Sphärobrett, die Freiheit, die sie dir da geben, das finde ich auch heute noch richtig, richtig cool. Dieses wirklich, wir machen es jetzt wieder rundenbasiert statt Active-Time-Battle, das fand ich super toll. Ich finde, das ist eines der coolsten JRPG-Kampfsysteme.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Das und Lost Odyssey sind dann so die, die mir dann immer sofort einfallen, wenn ich so ganz klassisch denke. Oder halt, also Persona 5 ist, glaube ich, aktuell da auch ein phänomenales Beispiel für. Ich glaube, bei mir ist es dann nur auf der 7, was glaube ich, genau, eben weil halt die Geschichte so ein großer Teil für mich war und weil da dann der Unterschied so groß war. Also ich habe halt genau das durchgemacht, was du auch durchgemacht hattest. Als ich halt durchgespielt habe, oder zumindest war es bei mir so bei der Geschichte so, dass ich halt komplett einfach begeistert war. Es war ja auch mein erstes Final Fantasy, es war mein erstes JRPG allgemein. Es wird auch eines der, ich habe da glaube ich nicht so wahnsinnig viele japanische Spiele gespielt zu dem Zeitpunkt, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich das. Deswegen, das war halt auf vielen Ebenen für mich eine neue Erfahrung und das war halt richtig, richtig cool und dann hatte ich auch, ne, weil dann wurde ich ein bisschen älter, war 15, 14, was auch immer, dann kam das Spoonie-Video raus, dann fand man das natürlich uncool, hat mich dran gehangen, das ist jetzt meine Meinung, die ich dort im Internet gelesen habe.
Hast du das Spoonie-Video gesehen, als du 15, 16?
Naja, wann kam, da muss doch, oder? Kam das nicht so 2007 oder so?
Weiß ich gar nicht.
Komm, wir checken es mal kurz raus.
Das ist interessant. Ich kann das hier
ein bisschen schneller machen. Wir machen kurz ein Intermezzo.
Das finde ich nur, weil eigentlich ist unser Altersunterschied ja gar nicht so groß, aber das finde ich dann immer interessant, wie dann sowas, weil wenn du etwas mit 16 oder mit 19 siehst oder mit 20, das ist schon wieder ein Unterschied.
Ja, mit 16 formt sich das Film, oder mit 16 bist du sehr viel mehr dazu geneigt, Meinungen zu folgen, die irgendwie richtig wirken, cooler wirken, wenn man überhaupt noch herausfindet, wann das Original gepostet wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, die YouTube-Version hier ist von 2011, aber es war auf jeden Fall
vorher. Ja, es war auf jeden Fall vorher.
Vielleicht steht das ja hier. Vielleicht können wir es aber auch nicht so richtig herausfinden.
Oh Jeez. Gott.
Steht hier irgendwo originally aired? Nicht so wirklich.
Naja, aber ich würde halt schätzen, dass ich so ungefähr in dem Alter da war. Und da habe ich dann, okay, das ist ja alles voll doof eigentlich. Jetzt finde ich es auch doof. Und dann bin ich da natürlich auch rausgewachsen und halt dann irgendwo in der Mitte gelandet, dass ich halt schon finde, das ist schon alles sehr, 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 sehr cheesy und dann auch Bösewicht teilweise und das ist schon ein ganz schöner Nonsens. Aber es hat trotzdem coole, wirklich Emotionen, die es weckt, wie du selbst gesagt hast. Das Kampfsystem ist cool. Es hat im ersten Versuch das wunderbar hinbekommen, auch in diesem 3D-Aspekt so Erkundung und Linearität hinzubekommen, was halt später nicht so mehr so gut funktioniert hat.
Dabei war das hier schon linearer als 7 und 8.
Aber sie haben es halt sehr gut geschafft, einfach durch Game Design und durch Level Design diese Linearität nicht so nach außen zu kehren. Also du hast das Gefühl, du erkundest eine große Welt. Du hast das Gefühl, du hast ein Abenteuer und folgst nicht einfach nur Fluren. Mit
Schlauch, ja.
Genau, weil du halt auch mal so eine kleine Stadt zwischendurch hast.
Ja, das auf jeden Gebiet. Fall.
Genau. Deswegen bei mir auf der 7 nur. Damals wäre es wahrscheinlich irgendwie auf 2, 3, 1 gewesen bei mir. So wie bei dir auch. Diesmal aber ein bisschen
weiter hinten.
Knapp vor Legacy of Go.
Den Soundtrack nochmal hervorheben.
Oh ja.
Weil der ist auch heute noch unbestritten, glaube ich.
Ohne Frage.
Wahnsinnig toll.
Ja.
Okay. Dann kommt meine 7. Da ein Strategiespiel. Aber nicht das, was du denkst. Sondern Age of Mythology.
Das habe ich gedacht.
Ach so, okay. Das ist jetzt an was anderes.
Ja.
Nein, Age of Mythology bei mir auf Platz 7 könnte ich auch theoretisch weiter höher packen, aber vielleicht wäre es das dann mit dem Add-on Titans, weil das fand ich auch richtig toll. Aber Age of Mythology ist ein klassisches Strategiespiel, weil sich ja die Basis von Age of Empires nimmt und das durch übernatürliche Fähigkeiten und Figuren bereichert. Und ich finde, das ist wirklich eine Bereicherung, weil mir macht das hier mehr Spaß als Age of Empires, weil du hast hier noch
zwei, also auch mehr als zwei.
Ja, ja. Okay, krass. Weil du hast hier noch die Mythenfiguren. Ich finde, hier merkst du den Unterschied zwischen den Völkern dadurch noch viel mehr, ob ich nun mal die Ägypter spiele, die halt mit diesen Anubis-Kriegern in den Kampf ziehen und mit Skarabäen und sowas.
Kurze Frage dazu, weil dadurch, also ein Teilgrund, wieso sich diese Völker so ähneln in zwei, ist ja auch, dass es 70 von ihnen gibt mittlerweile.
Ja,
also
so
mit den Addons zusammen, also das sind auch eher so eine Handvoll. Nee,
ich glaube, es sind 9 oder so. Oder?
Okay,
ja, immer noch sehr viel. Ich weiß gar nicht, ich aus dem Kopf jetzt.
Also bei 9 wäre ich schon beeindruckt davon, wenn die sich alle grundsätzlich von unterscheiden.
Ja, nee, weil du wählst einen von, ich weiß jetzt auch nicht mehr wie vielen Göttern, aber das sind jetzt auch nicht so mega viele. Und diese Götter geben dir dann eben die verschiedenen Kreaturensets und auch verschiedene Sets an Fähigkeiten. Und dann hast du ja eben am oberen Bildschirmrand die Sache, dass du jetzt ein Erdbeben auf deine Gegner schicken kannst oder Feuerbälle regnen lassen kannst oder eine Insektenplage, die dann die Ressourcenproduktion beeinträchtigt. Und das, finde ich, hat dem Spiel sehr viel Flavor noch gegeben. Es ist ein bisschen weniger trocken gemacht und das mag ich einfach voll gern. Und ich stehe auch auf so Mythengeschichten und das hat das alles miteinander vermischt. Ich weiß, dass ich auch die Kampagne sehr gern durchgespielt habe, was ich bei Age of Empires nie so richtig gern gemacht habe. Und das hat mich da voll abgeholt. Deswegen ist das bei mir auf Platz, was habe ich gesagt, 7?
7 sind
wir. Genau. Und ich habe auch eine sehr starke Erinnerung, wie ich das gespielt habe und nebenbei im Fernsehen Yu-Gi-Oh! Lief.
Weil das war so
genau die Zeit.
Oh.
Und ne, Yu-Gi-Oh! Ist ja auch dieses Ägypten-Ding, deswegen.
Das ist
vielleicht
ja
hat das irgendwie da zusammengepasst.
Hast du jedes Mal Zeit für ein Duell geschrien, wenn du als Ägypter jemanden angegriffen hast?
Zeit für ein
Zeit
Duell,
für ein
Anubis im Angriffsmodus.
Ach ja.
Okay. Dein Platz 6.
Platz 6 ist bei mir ein Spiel, wo ich sehr schwer einschätzen kann, wann ich das erste Mal gespielt habe, was meine Gefühle beim ersten Mal dafür waren. Also das ist so ein Mix aus, ich weiß, dass ich das cool fand, ich weiß noch nicht mehr, wann ich es gespielt habe. Ich weiß, dass es super wichtig war für die Reihe, die jetzt eine meiner Lieblingsreihen überhaupt ist. Und ich weiß auch, dass es spätere Teile gibt, die besser sind trotzdem. Dass es heute nur noch schwer spielbar ist. Es ist nämlich ganz, ganz viele Gefühle, die ich da habe. Es ist Hitman 2.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht, wohin das gerade geht.
Hitman 2 Silent Assassin ist es. Das ist quasi der erste Teil, der spielbar ist, wenn man heutiger sich daran geht. Weil Hitman
ja, der erste, den habe ich auch mal angefangen. Das steuert sich so komisch.
Das ist genau, das ist damals, wo Leute noch nicht wussten, wie man eine Tastatur mit Videospielen benutzen soll in der Third-Person-Perspektive. Weil das ist halt all over the fucking place. Es gibt gar keinen Sinn, wie sich Hitman 1 steuert. Hitman 2 ist immer noch also kritisch. Das ist immer noch so, was ist da los? Du bist immer noch ultra schwer. Du stirbst dann super schnell einfach entdeckt werden, Game Over. Du bist immer noch so, dass du nicht immer so weißt, okay, was soll ich jetzt hier machen? Dass du einfach vor dieser Map stehst und nicht weißt, wo du hin sollst und wieso. Und dann gibt es auch manchmal, kann es halt passieren, dass die Mission dann recht linear ist und dass du dann einfach den einen Weg rausfinden musst. Und dann gibt es aber auch die Missionen, die dann die besten Missionen des späteren Hitman-Teile auch sind. Oder das ist, wo sich dann Hitman auch jetzt dann sehr darauf konzentrierte, wo du sehr Freeform hast. Aber so richtig diesen Hitman-Stil haben sie halt wirklich so richtig gefunden, erst durch Blood Money. Also Blood Money war halt so das, wo sie wirklich gesagt haben, okay, das ist es.
Hör ich auch immer wieder, ja.
Und das ist halt auch heute noch phänomenal. Das kannst du auch auf der Xbox One ja spielen, gibt's ja alles. Oder zwei auch, die haben ja die HD-Collection rausgebracht. Aber gerade wenn du die HD-Collection dann spielst, merkst du wirklich so, oh krass, diese Dinger sind gealtert. Was aber ganz cool ist dass sie, es gibt ja Hitman Contracts auch, der dritte Teil, der sowohl aus ein paar neuen Missionen besteht, aber auch Missionen aus Teil 1 und 2 geremaked hat, weil der Hitman da in so einem Delirium ist, in so einem Koma-Zustand, wo er ab und zu dann in Koma fällt und sich erinnert. Und dann spielst du quasi einige der besten Missionen aus Teil 1 und 2 nochmal, aber auch mit verbesserten Systemen in Contracts, was auch ganz cool ist.
Hieß Blood Money Hitman 3?
Nee, drei, also 3 ist Contracts, Und Blood Money hieß nur Blood Money. Ich habe
dass Blood Money Teil 3 war.
Nee, Blood Money ist Teil 4.
Okay.
Soweit ich weiß, hatte auch Contract schon keine Nummer mehr. Hm. Ich glaube, 2 war die letzte. Das hatte ich ja auch mich auch mal
geirrt. Die Nummern. Ach.
Und jetzt machen sie wieder die
Nummern.
Das ist die Frage. Vielleicht auch, mal gucken, ob Hitman 3 dann Hitman Contracts heißen wird. wenn das nächstes
Jahr kommt. Bestimmt irgendwie so ein Scheiß kommt doch jetzt wieder.
Mal schauen. Aber ja, also Hitman 2 hat einfach den Weg geebnet für die Hitman-Reihe, dass die Erfolg haben konnte. Und ist halt auch ein gut spielbares, also okay spielbares Spiel aus heutiger Sicht. Und damals fand ich das alles sehr, sehr beeindruckend und sehr toll. Deswegen cool. Bei mir auf Platz Nummer 6.
Dein Platz 5 war ja Vice City.
Ja, hat man jetzt schon. Deswegen kannst du 2 hintereinander machen.
Mein Platz 5 wird wahrscheinlich auch bei dir stattfinden, weil es wieder ein Strategiespiel.
Oh ja, das findet bei mir auch statt, das ist korrekt.
Ja, nämlich Warcraft 3 Reign of Chaos. Hast du
deine 6 jetzt übersprungen?
Habe ich meine 6 übersprungen? Stimmt, du hast recht. Goddammit. Okay, dann habe ich euch leicht gespoilert.
Spoiler.
Nein, dann machen wir erstmal Platz 6, weil das wird, glaube ich, nicht bei Robin stattfinden. Mhm. Das ist nämlich Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast.
Ja.
Und da habe ich ja schon zu Genüge eigentlich drüber geredet. Ich finde, das ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste Star Wars Spiel, zumindest was diese Jedi-Fantasie angeht. Ich mag total, wie manuell sich hier der Lichtschwertkampf spielt. Ich mag auch, dass du in diesem Jedi Knight dir das Lichtschwert erstmal eher spielen musst, weil du am Anfang noch einfach einen Shooter spielst, einen Rätsel-Shooter.
So richtig klassischen Ego-Shooter, ja, ja, ja. Der sich so aus der Generation
es,
vor
richtig, es, hat, auch, Duty, es Halo, hat auch noch dieses labyrinthartige Level-Design, wo man halt auch gerne mal eine Runde sich verirrt.
Es fühlt sich halt wie so eine sehr späte Weiterentwicklung immer noch des Ursprungs-Dooms an und das finde ich halt übelst faszinierend.
Ja, so ein bisschen. Und dann, wenn du aber das Lichtschwert kriegst und nach diese Fähigkeiten kriegst und dieses Machtgefühl immer größer wird, das ist so toll, weil hier ja auch, ne, das Lichtschwert bleibt nicht an Leuten hängen oder sowas, sondern schneidet durch die durch und macht die dann auch die meisten Gegner in einem Hit platt.
Mhm.
Und du hast diese verschiedenen Stances und du hast den Multiplayer-Modus, wo du One-on-One Lichtschwertduelle machen konntest und das war einfach das Coolste, vor allem weil halt, ne, ich habe dann auf dedizierten Servern mit random Leuten gespielt und fast alle davon haben auch geroleplayed, also dann irgendwelche Gesten gemacht, bevor man so angefangen hat und du standest dir so gegenüber, das Lichtschwert war noch nicht gezogen und dann ging's los und beide ziehen so ihr Lichtschwert in so einer coolen Animation und kommen dann aufeinander zu, das ist so toll. Und ich habe es jetzt ja gerade auf der Switch noch mal ein bisschen gespielt, wo es eigenartig ist, sehr eigenartig, das mit dem Analogstick zu spielen, weil ich kenne ja nur die PC-Version.
Hat das eine andere, hat es eine Konsolenversion gehabt damals?
Ja.
Okay.
Ja, ja. Gibt es auch rückwärtskompatibel auf der Xbox, zumindest Jedi Academy. Ich weiß nicht, ob es Jedi Outcast auch gibt.
Ja, das
aber,
also ich glaube, rückwärtskompatibel ist nur Jedi Academy.
Kann sein. Bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Aber das war auch toll auf der Ebene der Story, weil du hast ja Kyle Katarn, der so ein Badass ehemaliger Jedi ist, der jetzt dann wieder Jedi wird und mit Luke Skywalker zu tun bekommt. Und das hat sich so schön eingefügt in die Star Wars Lore. Den Obermods fand ich nie so wahnsinnig interessant, diesen Echsenmenschen. Aber das hat mich dann jetzt auch nicht so sehr gestört. Ich habe das super gern durchgespielt und ich finde es auch heute noch echt toll. Ich mag diese Art von Spiel und ich hoffe, dass Jedi Fallen Order da so ein bisschen reinschlägt in diese Kerbe.
Laut Wikipedia, erschien komischerweise für PC, Xbox, GameCube, aber nicht für PS2. Was überraschend ist, weil jetzt erscheint es ja für Switch und PS4 als Port, der so ein bisschen, also nicht perfekt ist. Also ich fand es ein bisschen schade, als ich gesehen habe, es hat ja einen Widescreen-Mode, wo es halt gestretched wird, weil was sollen sie sonst machen? I get it. Aber da sind sogar die HUD-Elemente gestretched. So, das hätte man zumindest noch, verbessern können. Aber man kann es ja auch im 4-2-3-Modus einfach spielen.
Okay. Dann Platz 5 habe ich ja gerade schon gesagt.
Mhm.
Warcraft 3 Reign of Chaos. Auf welchem Platz ist es denn?
Das ist meine 3.
3, okay. Ja, interessant.
It's no Frozen Throne.
Frozen Throne hat Warcraft auf jeden Fall noch mal weiter nach oben gehoben, weil es mit der Story auch noch so interessante Sachen gemacht hat und spielerisch das noch erweitert hat und einfach ja quasi ein nächster Teil ist, weil das Add-on so umfangreich war. Aber der Ursprung, den Reign of Chaos darstellt, der ist auch schon wahnsinnig toll.
Succeeding you.
Ja, genau, da ist ja der Moment schon drin. Du hast schon diesen tollen Aufbau, dass du erst so ganz kurz einen Einblick in die Ork-Geschichte bekommst, dann geht's mit den Menschen los und dann ja auch sehr schnell mit dieser Verratsgeschichte und es wird alles sehr schnell sehr groß und episch und eben auch dieses super smooth Gameplay, das merke ich auch heute noch, wenn ich heute Warcraft 3 spiele, wie smooth dieses Spiel ist, wo dieses Blizzard-Polishing so durchscheint und das ist für mich auch noch sehr unerreicht, also ich glaube, ich hatte also danach
durch StarCraft 2 halt.
Richtig, ja. Genau, ja, absolut. Aber trotzdem spiele ich heute immer noch lieber Warcraft.
Ja, ohne Frage. Also das ist halt auch so nostalgisch. Das ist eines der nostalgischen Spiele der Welt für mich.
Und wir haben es erst neulich in Getting
Good. Nee, haben wir nicht. Da weiß ich nicht, was du meinst. Aber also schade, dass wir nie ein Video darüber gemacht haben. Also stimmt. Ja, Getting Good. Guckt mal danach, falls ihr das nie gesehen habt. Oder auch nicht. Also müsst ihr nicht. Ist euch überlassen. das war ja das Spiel, was ich hatte. Mein PC war nicht stark genug zum Launch. Also habe ich das im Internetcafé in unserem Dorf, oder wie wir es nannten, Jugendheim gespielt, habe ich schon öfter erzählt, die Geschichte. Alle um mich rum im LAN entweder Age of Empires 2 oder Warcraft 3 gegeneinander gespielt.
Ja.
Und ich saß dann dort und habe die Kampagne gespielt und dann irgendwann kam ich zu der Mission,
wo
du 30 Minuten überleben musst und war mega angepisst, weil das kostete so viel Geld für mich, weil das so dieses feste Time-Limit hatte. Aber ich habe die Kampagne tatsächlich komplett dort durchgespielt, vor Ort. Über viele Wochen muss es dann ja gewesen sein. Und dann irgendwann, weil ich den eigenen PC hatte, dort habe ich dann TFT spielen können. Ja, ich habe so Bock, das in der Reforged-Variante nochmal zu spielen. Das ist so wie soll ich sagen, formierend für mich, also hat so mein Geschmack irgendwie, ne, mit World of Warcraft existiert nur für mich, so wie es existiert, wegen Warcraft 3. Richtig. Wenn Warcraft 3 nicht gegeben hätte, dann hätte ich kein Interesse an World of Warcraft gehabt, oder zumindest sehr viel weniger Interesse an World of Warcraft gehabt.
Absolut.
Für mich war das komplett dieses, ich kann in dieser fucking Welt rumlaufen.
Hundertprozentig, genau, das war bei mir auch die Faszination. Ich kenne diese Charaktere schon, ich kenne diese Orte schon, und jetzt ist das eine Welt, die ich frei begehen kann.
Ja.
Damals wusste ich dann natürlich noch nicht, dass das im Umkehrschluss bedeutet, der Erfolg dieses Spiels, dass es nie wieder ein Strategiespiel im Warcraft-Szenario geben wird, aber naja.
Irgendwann wird es geben.
Heute wünscht man sich das, weil einfach das Storytelling logischerweise besser funktioniert, wobei sie ja da auch im MMO besser geworden sind.
Irgendwann, wenn China die klassischen RTSs entdeckt, Tom, da wird es endlich Zeit für Warcraft 4.
Und ja, also ich glaube, wir haben ja schon sehr viel über Warcraft 3 auch in der Vergangenheit
geredet. In allen Aspekten. Genau, guckt euch wirklich mal Getting Good an. Das war Spaß gemacht.
War auch sehr nostalgisch. Dein Platz 4.
Mein Platz 4 ist Mafia. Das ist Mafia, diese Musik, die startet, wenn du über Lost Haven fliegst. Mir geht immer noch das Herz auf. Wir haben es gesagt, komplett auf Time to 3 durchgespielt. Man könnte meinen, dass es einem das die Nostalgie austreibt. Dies ist nicht der Fall. Ich liebe es.
Zumindest bei dir nicht.
Ich liebe es. Wie damals, wie am ersten Tag. Wir haben auch so viel schon über Mafia geredet. Ich habe es bei Giga in meine 5 besten Spiele aller Zeiten. Ist es drin.
Oh, richtig.
Ja, das ist so wichtig für mich. Ich habe damals noch keine Filme, ich habe Filme gesehen, klar, aber halt nicht bewusst oder so. Das war eine der krassesten Geschichten, die ich je erlebt habe, was heute von der Synchro und so vielleicht ein bisschen torpediert werden könnte. Ja. Ich mag Musik vielleicht, aber damals war das einfach so grandios. Dann bist du ein Rennen gefahren. Ich mochte damals, war schon ein großer Formel-1-Fan, du hast alte old-timey Formel-1-Autos gefahren. Mafia ist immer noch für mich eines der wichtigsten Spiele meiner Spielhistorie.
Ja, bei mir müsste ich das auf zwei Ebenen betrachten. Einmal das, wie ich es damals fand und wie ich es heute finde. Weil damals war ich auch absolut begeistert. Das war auch, finde ich, so, allein wie die Gesichter aussahen und so, das war so, wirkte alles so echt.
Ja.
Und so erwachsen.
Ja.
Und die Stadt mochte ich auch und das atmosphärisch finde ich es auch heute noch super.
Bist du ein böser Junge?
Ich bin ein sehr böser Junge.
Oh, aber so erwachsen. Nachdem wir das bei Time to 3 gespielt haben, die Synchro ist der offensichtlichste Punkt, beziehungsweise die Geschichte allgemein. Aber das andere ist auch einfach, dass das spielerisch für mich heute auch nichts mehr auslöst, finde ich, und hat halt auch so ein paar Stellen, die sind ein bisschen unfair.
Aber ich finde schon krass, wenn du es halt vergleichst mit vielen Shootern damals, dann wirkt das schon echt
Also das Schießen ist deutlich, deutlich besser als in GTA zum Beispiel.
Ja, genau. Oder halt, also wenn du dir halt vorstellst, es kam halt Jedi Outcast in dem Jahr raus. Ja. Ne? Das Ballern ist halt da, ist halt natürlich, also heutzutage fühlt das Ballern fühlt sich besser an. Aber so Levelstruktur und wie das kontextualisiert wird, für so einen Third-Person-Shooter war das alles schon
ziemlich aufregend. Ja, der Unterschied ist aber auch, Mafia hat ja versucht, das so ein bisschen realistischer zu machen. Also du hattest sehr viel Kickback bei den Waffen und musstest sehr viel nachjustieren. Aber das passt halt sehr auch ins Szenario rein. Und diese Schussgefechte waren teilweise auch echt gut inszeniert für die Zeit.
Die Autos, wenn du da diese mit ihrem
genau, oder wenn du in der Bar bist und da die Schießerei stattfindet, da spratzt ja auch ein bisschen was. Also ich will gar nicht abtun, dass das Spiel richtig, richtig was kann. Ich glaube nur, Time to 3 hat es mir ein bisschen
Ja, das war, also ich konnte das nochmal neu wertschätzen durch Time to 3.
Es ist ein Comedy-Spiel geworden.
Es wurde durch Time ein Comedy-Spiel. Also die Verfolgungsjagd-Szenen sind immer noch mit die besten Momente, die es gab bei Time to 3.
Pauli hat einen Plan, oh Gott. ja, also das ist dann Platz.
Okay.
Platz 4, Platz 3 von uns beiden war ja jetzt schon. Meiner war Final Fantasy X, deins war Warcraft. Haben wir uns gegenseitig vorweggenommen. Deswegen käme jetzt dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist Halo. Mein Platz 2 ist Halo. Glaube ich, also muss ich da viel drüber sagen. Das hat ist, also vielleicht muss man nochmal betonen, wie sehr das First-Person-Shooter revolutioniert hat auf Konsolen. Weil vorher, also das, ich erinnere mich noch exakt an diese Diskussion, dass halt ich mich immer dafür rechtfertigen musste, dass ich einen Shooter auf Konsolen spiele, weil das ging damals einfach nicht. Natürlich, wir wissen alle, es gab vorher bereits Shooter auf Konsolen, aber so dass halt allgemein alle Leute diesen Shooter spielen können. Das war damals völlig indiskutabel. Aber auf der GameStar gab es diese Diskussion, das war ein Shooter auf Konsolen, lol, come on. Und das hat einfach so funktioniert und es hat halt so gut funktioniert, das muss man sich doch mal klar machen, dass diese Shooter sich bis heute im Kern so steuern, wie Halo das auf dem Controller damals so eingeführt hat. Das hat sich natürlich auch durch Call of Duty dann auch ein bisschen modifiziert, aber im Kern ist diese Steuerung da etabliert worden, wie sich First-Person-Shooter steuern auf Konsolen.
Ich glaube, die GameStar ist bei mir auch ein bisschen mitschuld daran, dass ich lange Zeit genau diese Einstellung hatte. Und ja, auch darüber hinaus, ne, Halo 1 habe ich ja damals nicht gespielt, Halo 2 damals nicht gespielt und dann erst später, sehr viel später, 2010 nämlich, das mal alles nachgeholt. Und dann hat sich's auch gewandelt. Also da hatte ich dann zwar schon andere Konsolen-Shooter gespielt, aber dann gemerkt, nee, Halo ist da schon noch mal ganze Stufe drüber. Und habe da für mich realisiert, okay, ich verstehe jetzt, woher diese Faszination kommt, auch noch Jahre später.
Das ist wirklich, also im Vergleich merkt man das dann so, wenn man so diese, also für mich sind es dann halt viele PS2-Shooter, die mir in den Kopf kommen. Jetzt also nicht so was wie Timesplitters, was wirklich gut ist, aber so gerade so, wenn es so Ports waren oder so, da merkte man immer noch, okay, nach Halo ist das nicht mehr so richtig cool. Also da will ich das nicht mehr so richtig spielen, dass sie dann immer noch dieses, sie steuern sich so, du hast halt nicht das richtige Auto-Aim drin. So, das hat ja Halo einfach wirklich perfektioniert. Heutzutage ist halt, also Halo ist halt sehr viel schlechter gealtert, als ich finde, dass es viele Leute öffentlich behaupten wollen.
Der erste Teil?
Ja.
Ja, auf jeden
Fall. Das wird von vielen Leuten nicht so wirklich wertgeschätzt. Also das Level-Design war damals so geil, da wird halt immer der Silent Cartographer genannt, wo du auf der Insel rumfahren kannst, was halt cool ist, ja. Aber in 70% der anderen Level weißt du nicht, wo du hinrennen musst, und wenn du weißt, wo du hinrennen musst, dann rennst du die exakt gleichen Korridore in 90-Grad-Winkeln ab.
Also allein schon, ich habe ja neulich das erste Level nochmal gespielt. Beziehungsweise generell den Anfang, bis du halt auf dem Halo landest. Das ist viel länger, als man es in Erinnerung hat. Das geht richtig lang. Du bist so lange auf diesem Raumschiff unterwegs.
Also das haut
und
da richtig
es sieht alles gleich aus. Mhm. Also das ist, atmosphärisch setzt das den Ton halt, weil ne, die Aliens kommen und überfallen ja das Schiff. Das ist cool.
Ja.
Aber 10 Minuten hätten halt gereicht.
Ja, was diese Level ja regelmäßig machen, ist Pfeile auf den Boden malen in der Remastered-Version, wenn du da wechselst hin und her, dass einfach Pfeile auf dem Boden sind, weil du das einfach Level nicht Design. Also auch da wird das Negativbeispiel dann immer die Bibliothek, Library genannt, weil ja, die ist das schlimmste Beispiel dafür, aber das zieht sich durch die gesamte Kampagne, dass du diese ewig gleichen Flure durchrennst und das muss man, finde ich, schon wertschätzen. Es ist damals nicht schlimm gewesen, weil halt Leveldesign damals allgemein noch auf einem anderen Stand war und B, es war halt hat einen Grund, warum Half-Life 2 so revolutionär war, 2 Jahre später und B, weil einfach dieses Gefühl zu ballern so alles.
Half-Life 1 hat aber auch schon ein besseres Leveldesign als Halo 1.
Ja, das würde ich auch zustimmen. Mhm. Stimmt, ja.
Aber es geht ja bei Halo sehr viel um Spielgefühl. Und das darf man dann halt auch wieder nicht vergessen, wie maßgeblich das beeinträchtigt hat, wie dieses Spiel aufgenommen wurde. Und eben auch dieses, und das finde ich, kommt heute echt noch gut rüber, dieses Weltgefühl, wenn du dann da stehst und du siehst den Ring über dir und so und hast diese großen, weiten Gebiete teilweise und diese, die Aliens, die sehr hakelig in ihren Banshees an dir vorbeifliegen, das ist schon immer noch cool.
Das hat mich alles so umgehauen.
Ja, das kann aber ich voll nachvollziehen.
Auch das ist so ein gutes Beispiel. Du bist ja da, landest auf dem Halo und dann musst du über so eine Brücke drüber, die aber eigentlich keine Brücke ist, sondern so ein Ding. Bis ich das gerafft habe, dass ich da hin muss, weil das ist halt eine riesige grüne Wiese, wo nichts ist, bis auf dieses eine Ding. Und da, also das Spiel ist halt voll von diesem Moment, aber ich kann mich an fast jeden Dialog noch erinnern und kann ja mitsprechen heutzutage. Die deutschen Dialoge,
die sind so schlecht.
Die sind nicht gut.
Nee.
Cortana ist gut. Cortana, finde ich, ist immer noch okay, aber obwohl.
Ich habe das ja auch
neulich, ich kann das nicht bezeugen,
das ist zu nostalgisch. Auf dieser ersten Xbox angeschmissen, da hat es ja nur die deutsche Synchro in der Version, die man hier kauft, die ist so scheiße.
Elton ist nicht da, das ist der Vorteil.
Das stimmt, ja.
Es ist nicht der literally erste NPC, du hörst, ist nicht Elton, was ein großer Vorteil ist gegenüber Halo 3. Aber ja, damals hatte ich natürlich dafür auch gar keine
Multiplayer
Wertschätzung.
Multiplayer muss man auch
noch. Hatte damals noch keinen Online-Multiplayer, das kam erst aus Halo. Also das hat.
Diese LAN-Nummer, oder? Du konntest schon mehrere Xboxen zusammentun.
Aber das war ja das, warum Halo 2 so revolutionär war, weil das halt einfach Online-Gaming richtig erst etabliert hat. Aber Halo 1 habe ich so fucking viel im Splitscreen mit meinen Freunden gespielt. Also wirklich Blood Gulch, die Standard-Map mit den zwei Basen links und rechts, ansonsten grüne Wiese dazwischen, wo auch Red vs. Blue zu großen Teilen spielte. Haben wir ja wirklich so unfassbar, jetzt nur mit Pistolen, jetzt nur mit Fahrzeugen. Okay, jetzt fahren wir einfach rum und gucken, was passiert, weil diese Fahrzeuge eben auch super cool waren. Also ich habe unendliche Stunden an schönen Spiele, Erinnerungen an Halo und bin froh, dass ich das damals so mitbekommen habe.
Hatte das einen übersetzten Untertitel?
Ja, Comet Evolved, das hieß Kampf um die Zukunft in
Deutschland.
Richtig,
ja. Weird. Kampf um die Zukunft.
Das ist halt lustig, weil Comet Evolved ist halt ein reiner, ist aber auch ein sehr komischer Untertitel, weil das ein reiner Gameplay Untertitel ist. Also Comet Evolved bezieht sich ja nur darauf, dass der Kampf jetzt halt, dass sich das halt besser spielt.
Das ist eigentlich was sehr Arrogantes, oder?
Total. Mega. Ich mag den auch nicht. Also ich mag den Untertitel nicht. Vor allen Dingen, weil es ja auch der einzige ist von unserem Titel. Also da heißt es einfach Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5. Guardians dann wieder.
Reach.
Ist komisch.
Oder meinst du jetzt in den Hauptspielen?
In den Hauptspielen, genau. Da gab es ja erst mit Halo 5 wieder einen.
Guardians ist so ein unnötiger.
Ja, da hat ja einfach den Grund damals, dass halt die eine Seite der Führungsetage das Halo Guardians nennen wollte. Die andere wollte es Halo 5 nennen.
Kompromiss.
Ja.
Gut, mein Platz 2 wird dann, schätze ich mal, bei dir nicht stattfinden. Resident Evil Remake.
Nee, das
ist in dem Jahr nämlich auf dem GameCube erschienen. Ich habe erst sehr viel später die Remastered-Version davon durchgespielt, die ja im Wesentlichen das gleiche ist, nur auf Widescreen gestreckt, wenn man möchte. Also nicht gestreckt, es passt schon auf den Widescreen. Und habe da gemerkt, was für ein wahnsinnig gut designtes Spiel das ist. Mhm. Die haben sich das erste Resi genommen, was auch schon gut designt ist, haben das aber noch mal richtig aufpoliert, dem eine Optik verpasst, die ich als zeitlos bezeichnen würde.
Das war für mich das Beeindruckende. Ich hätte das in dieser Liste zu sehen von 2002, weil das halt das nochmal in Relation zu anderen Spielen setzt.
Das sieht so gut aus.
Das ist revolutionär damals grafisch gewesen. Holy shit.
Richtig. Also, ne, es verbindet ja 3D mit vorgerenderten Hintergründen, aber diese vorgerenderten Hintergründe sind so hübsch.
Ja.
Und die Figuren sehen dadurch, dass eben so viel Rechenpower frei wird, durch die 2D-Hintergründe so gut aus, dass man sich die auch heute in hochskaliert noch super angucken kann. Aber vor allem war es für mich halt die Stimmung, die, wie gesagt, das Level-Design, was mich am meisten beeindruckt hat, weil, ne, ich war ja ganz lange Zeit gar kein Resi-Fan und habe dann dieses Remake mal angeschmissen, als es irgendwie auf dem PC dann erschien und kam dann relativ schnell sehr gut rein und dachte so, oh cool, ich verstehe jetzt voll, wieso die Leute Resi so mögen, diese Art von Resi. Das, was ich zu der Zeit kannte, war ja viel dieses Resi 5, Resi 6 Resi und das ist ja sehr anders. Aber diese ursprünglichen wirklichen Survival-Horror-Spiele so rum, die sind halt auch wirklich noch Survival-Horror. Ja. Das heißt, diese Spiele sind gruselig. Die haben zwar ihre mega alberne Geschichte, ne? Du hast ja immer noch die Sache, das sind zwar neue Stimmen, aber so richtig gut sind die immer noch nicht. Trotzdem hat das ja sowas wie Environmental Storytelling, ne? Dass du halt erfährst, was hinter dieser Spencer-Menschen steckt, von dem Erbauer erfährst, so nach und nach. Und das ist auch heute noch, das funktioniert heute noch super. Also das ist ein sehr, finde ich, zeitloses Spiel auf mehreren Ebenen. Wie gesagt, Story ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist jetzt nichts Besonderes, aber zweckmäßig für das Szenario, was es da gebaut hat. Und auch dieser Klassiker, ne, du hast dieses Haus, was du nach und nach erkundest. Irgendwann hast du diese Map im Kopf. Du brauchst gar nicht mehr auf die Karte gucken, weil du einfach weißt, wo was ist. Mhm. Und dann öffnet sich's ja noch, ne? Es ist ja nicht nur das Haus, dann bist du auch außen mal unterwegs. Dann gibt's natürlich ein geheimes Labor und sowas. Das ist dann der Blueprint für alle anderen Resis.
Alle.
Weil ich habe ja dann Teil 2 danach gespielt, auf der PS1 und Resi 3 auch. Und es ist genau das Gleiche.
Hier ist ein Labor unter dieser Zentralen.
Diese Labornummer muss irgendwie immer dabei sein. Aber ich kann nicht genug betonen, wie gut mir Resi 1 dann heute noch gefiel. Und ich finde, dass es jetzt auf Platz 2 ist, sagt das, denke ich, ganz gut aus.
Wirklich, also vor sowas wie Warcraft 3 und so und als ein Spiel, was du erst Jahre später gespielt hast, was nicht diesen Nostalgiebonus hat, das ist wirklich sehr aussagekräftig.
Genau, es hat nicht den Nostalgiebonus, den hat es einfach nicht. Nostalgie habe ich für das Intro vom ersten Resi, aber sowas haben sie ja hier nicht drin.
Ich habe das halt damals auch, also ich habe das wirklich als Kind gespielt, aber halt literally bis zu den Hunden. Und das hat mich so fertig gemacht, konnte ich
nicht. Als Remake, und das macht Resi 2 ja auch wieder, das Remake, du kennst die Momente vom ersten Teil, die kenne ich ja sogar mit dem Hund. Und es passiert nicht. Es passiert nicht an der Stelle, an der du denkst, dass es passiert. Und dann Stunden später, du hast es schon wieder vergessen, dann passiert es. Nämlich auf dem Rückweg oder sowas. Und dann kriegt es dich halt wieder. Das ist sehr smart, die Art und Weise, wie sie auch mit dem Wissen umgehen, dass Leute eigentlich schon wissen, was kommt. So, und das macht Resi 2 halt auch sehr, sehr gut, weil es so remixt, wann was passiert.
Ja, da habe ich jetzt nicht mehr zu sagen, muss ich gestehen, aber ein schöner zweiter Platz.
Wir haben beide den gleichen ersten Platz, kann das sein?
Das wäre nicht überraschend.
Ich finde faszinierend, dass es dann bei uns aber auf dem gleichen Platz
landet. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Listen tatsächlich, abgesehen. Bei dir fehlt halt Legacy of Goku aus irgendeinem Grund, aber beim ersten Teil können wir uns einigen.
It's no late to the party zu machen.
Es ist... Das ist so lustig. Nach Resident Evil, Legacy of Goku 1 und 2. Metal Gear Solid 2 ist, denke ich mal, bei dir auch auf Platz 1. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt noch ausführlich drüber reden müssen. Ich werde einfach jeden Tag wieder wach und denke mir, es müsste eigentlich der Zeitpunkt kommen, wo ich halt älter werde und mir so und irgendwie da drauf also lächle und so sagen so, ach, damals fand man das so beeindruckend und so cool und so, oh, so deep, und ich bin der Meinung, also ich bin immer noch nicht der Meinung, dass das der Fall ist, dass irgendwie man da rauswächst und das so ein bisschen belustigend wirkt oder so, sondern ich wach eher auf und denke mir, das ist immer noch krass, wie clever diese Story einfach ist und zwar vor allen Dingen auf seiner Meta-Ebene und was es über Gesellschaft sagt, weil es einfach wirklich so viel nicht vorausgesagt hat, weil das war natürlich auch nichts Revolutionäres oder Neues oder Einzigartiges, was Kojima und sein Autorenteam dort zu Papier gebracht haben, aber als ein Videospiel, das auf diese Themen eingeht, was Internet mit der Gesellschaft macht und wie es Gesellschaft formt und wie Meinungen gefaked werden können und wie diese gefakten Meinungen, die von Bots genannt werden, dann zur Realität werden, weil es dann genug Leute glauben. Das ist so fucking crazy, wie das einfach eins zu eins unser heutiges, fast größtes gesellschaftliches Problem im Westen ist. Das ist so das, was mich eigentlich heute noch am meisten beeindruckt an diesem Spiel, dass das nicht diesen Status erreicht von, ja, damals war das cool, sondern es ist immer noch fucking amazing.
Es ist halt heute fast relevanter, als es damals war. Und ich würde schon sagen, dass es einzigartig, zumindest für das Videospiel, das es ist. Und ich habe halt zu der Zeit, also ich habe es ja nicht gespielt zu der Zeit, ich habe es ja erst nachgeholt und war selbst da noch super beeindruckt davon. Aber nicht nur auf der Ebene, auch auf spielerischer Ebene, auch auf audiovisueller Ebene, auch auf inszenatorischer Ebene, auch auf Meta-Ebene, dass du die, also es in Metal Gear Solid 2 passiert so viel. Und es gibt natürlich ne, es ist ja auch so ein Konsens, zumindest unter gewissen Leuten, ach, es ist nicht Snake, das ist voll die Enttäuschung, Raiden ist so lame und dann bist du nur auf dieser Ölplattform unterwegs und alles sieht ja gleich aus. Kann ich irgendwo auch verstehen, weil das ist ja ein bewusstes Ding, was Kojima da gemacht hat. Und da ich nicht von meiner Kindheit aus diese Nähe hatte zu Snake oder sowas, konnte ich das voll wertschätzen.
Bei mir auch,
ja. Ich mochte das so gerne. Also das Tanker-Level ist ja schon super, aber dass du danach dann diesen Switch hast und dann wieder so einen relativ kompakten, so eine kompakte Welt sehr intim kennenlernst, das hat bei mir wieder super funktioniert. Es hat diese übertriebenen Sachen mit Fortune und Vamp, wo es einfach absoluter Blödsinn ist und dann aber eben auch diesen Meta-Kommentar, dieses was du auf die echte Welt übertragen kannst. Und das macht es halt heute noch relevant. Und diese Horror-Anleihen, die es dann am Ende gewinnt mit You need to turn your console off.
Das war so fucking scary.
Diese vierte Wandbrüche, diese absolute Detailverliebtheit mit den Sachen, die du machen kannst, dass du an Wänden hängen kannst und das erhöht deine Ausdauer, dass du das mit den Eiswürfeln hast.
Also um das ganz kurz zu erklären, ist es halt, wenn man, du hast irgendwo eine Bar und da ist halt ein Eimer mit Eiswürfeln und wenn du diesen Eimer anschießt, dann fallen halt die Eiswürfel raus und zwar halt dynamisch, also nicht fest und dann je nachdem, wo sie landen, schmelzen sie unterschiedlich schnell und das ist einfach fucking insane.
Ich weiß, dass es super nervt, manche Leute, wenn man heute immer noch so sagt, oh, Kojima, Kojima, Kojima. Ja. Aber man, also.
Es hat ja auch einen Grund, warum das nervt und es hat ja auch einen Grund, warum es vielleicht auch kritisierenswert
aber
ist.
Aber im Umkehrschluss darf es nicht heißen, dass man dann die Arbeit, die damals getan wurde, die sicherlich nicht nur zu Kojimas Gunsten geht. Ne? Man, das ist ja so ein bisschen die Gefahr, die damit einhergeht. Genau. Man vergisst so die anderen Leute, die daran gearbeitet haben.
Die Gefahr ist halt, dass er das selbst auch so ein bisschen befüttert, diese Legende.
Er macht zwar wirklich viel selbst an diesen Spielen, also es ist ja seine, wie ohne ihn wären die Spieler einfach nicht da. Nee. Und sie wären extrem anders.
Ja.
Siehe Metal Gear Survive. Mhm. Das heißt, ich bin da so zwiegespalten, weil teilweise sehe ich diese Berechtigung und ich mag auch dieses so ein bisschen, dass man mal einen Auteur hat im Videospielbereich, aber er hatte halt Co-Autoren bis zu Metal Gear Solid 5 oder 4.
Ich glaube tatsächlich, der wechselte mit 4. Mit 4 und 5. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt einen Cut, wo Leute tatsächlich sehr bewusst sagen, okay, da fand ich das Writing dann nicht mehr
und so. Und ich kann dir den Namen nicht nennen. Und das ist eigentlich schlecht. Eigentlich müsste dieser Mensch genauso viel oder zumindest einen Anteil dieser Wertschätzung bekommen. Aber ja, ich will einfach nur ausdrücken, dass Metal Gear Solid 2 ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsteil der Reihe. Weil bei vielen ist es ja Snake Eater, ich glaube, bei dir auch.
Mir bin es 5.
5, okay.
Da bin ich einzigartig.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, da werden die wahrscheinlich viele Leute spielen, aber spielerisch kann ich das voll nachvollziehen. 2, weil mich das am meisten auf dieser Ebene erwischt hat am Schluss. Was das alles rausgeholt hat, wo ich so mit offenem Mund davor saß und dachte, was macht dieses Videospiel?
Das habe ich noch nie gesehen, oder?
Richtig, und ich habe es erst irgendwie 10 Jahre später oder so? Ja. Nee, wann kam das? Kam 2002 raus?
Also 2011 hast du ja 4 gespielt, das müsste dann ja kurz davor gewesen
sein.
Genau,
auch 2010 oder 2011 muss ich es gespielt, also ja fast 10 Jahre später. Und das waren trotzdem Sachen, die ich noch nie gesehen hatte, weil einfach niemand das macht.
Ja,
weil es halt auch so schnell nach hinten losgehen kann, denke ich mal. Und natürlich auch sehr schwer ist und du musst erstmal durchbekommen, dass du einen Entwicklerstuhl oder Publisher hinter dir hast, der sagt, ja, mach mal.
Ja, I guess.
Mach mal hier, wechsel mal den Hauptprotagonisten, der am besten vermarktbar ist.
Bitte mit großen Schenkeln, das ist wichtig.
Richtig, dann mach den einen hier nackig und was weiß ich, was da noch alles passierte. Ja, ich bin immer noch in Unglaube, dass dieses Spiel so existiert, wie es existiert.
Ja. Und was auch, finde ich, ein Qualitätsmerkmal ist, also Mats hat es ja auch dann Jahre später gespielt.
Richtig,
und das hat ihn ebenfalls genauso mitgenommen. Ja. Und gerade geschichtlich ist Mats da wirklich sehr, also kritisch in dem Sinne, nicht, dass er alle hasst, sondern er kennt sich einfach wirklich gut mit vielen Aspekten dieses Themas aus und ist auch er war da echt, echt angetan von. Und so ziemlich jeder, dem ich das bis jetzt gezeigt habe oder den ich da frage, hat da was er da wertschätzen kann.
Genau.
Und ist da irgendwie von umgehauen. Deswegen glaube ich, sehr zu Recht auf Platz 1 und fand ich gut, dass du nochmal erwähnt hast, weil ich ja gar nicht drauf gekommen, aber dass es einen Grund hat, wieso Kojima diesen Ruf hat.
Und das wurde ja fortgesetzt in Metal Gear Solid 3, weil das ja auch
3 war wieder auf eine völlig andere Art und Weise.
Genau, sehr anders.
Ja. Und also bei mir ist es ja wirklich so, ich liebe auch 4 über alles. Ich weiß, dass 4 auch bei vielen nicht so beliebt ist. Ich finde 4 ist spielerisch ein riesiger Schritt nach vorne, wirklich toller Shooter, toller Action-Shooter, aber auch geschichtlich. Also ich liebe vielleicht 4 geschichtlich am meisten von allem. Aber das ist halt auch, weil ich halt auf diese verrückte Scheiße so stehe.
Ja, 4 geht am meisten, also schmeißt die
halt
meisten Sachen gegen die Wand. Ja, genau.
Ist am meisten Anime und da müssen sie halt viele dieser Plots auflösen und sagen, der war hypnotisiert, aber nicht wirklich.
Naja, okay, damit sind wir durch.
Das hat viel Spaß gemacht.
Wir können ja nochmal durchgehen. Einfach einmal kurz bei mir 10 bis 1, Metroid Fusion, GTA Vice City, Golden Sun, Age of Mythology, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Warcraft 3, Smash Brothers Melee. Haben wir darüber geredet?
Hattest du nicht genannt.
Wollte ich gerade sagen,
hattest
haben
du denn
wir
Smash Bros.
Platz übersprungen?
Melee?
Ich glaube, wir haben meinen Platz 4 übersprungen. What the fuck, das wird jetzt bestimmt manchen Leuten schon aufgefallen sein. Die fragen sich die ganze Zeit, wann erwähnt ihr das denn mal?
Das ist die beste Realisierung beim Vorlesen.
Ja, beim Vorlesen. Moment mal, hatten wir darüber geredet? Also, mein Platz 4. Robins Platz 4 war
Mafia.
Mafia? Ja, stimmt. Dann habe ich an der Stelle einfach zu Platz 3 gewechselt. Oh Mann. Das tut mir leid. Tut mir leid für die Verwirrung. Super Smash Bros. Melee ist mein Platz 4.
Richtig, aber jetzt war der zweite Twist am Ende.
Ja, genau. So, oh Gott. Smash ist auf dem N64 schon ein Spiel gewesen, was mich absolut begeistert hat. Und Melee, da wussten sie dann, dass das ein Hit ist. Hm. Und da haben sie dann angefangen, Charaktere hinzuzufügen, Stages hinzuzufügen, die Grafik aufzudrehen. Dieses Intro von Melee ist die Distillierung von Hype. Das ist absolut verrückt. Ja. Bei Brawl haben sie es eigentlich auch nochmal genauso gemacht. Und
ist das der Gamecube-Teil dann?
Genau, okay. Der erste Gamecube-Teil.
Ich glaub, den habe ich nie gespielt.
Und das hat ja das schnellste Gameplay. Und es wäre bei mir vielleicht sogar noch höher, wenn ich nicht Also ich finde, die Switch-Version hat es entthront.
Ja, also Melee war doch immer das, was so E-Sport
richtig,
so als
Ja.
Aber wo ich habe letztens aber das ist mir gerade eingefallen. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Es kann auch ein Interview gewesen sein, wo halt darüber geredet wurde, warum Melee jetzt nicht mehr bei manchen Turnieren dabei ist. Interessant ist, nämlich weil es halt
Nintendo.
Dieses Argument dort war, weil es durchgespielt ist. Weil sie sagten halt, es gibt nichts mehr zu entdecken in diesem Spiel.
Nee,
das wurde so unglaublich, es wurde als eines der am meisten analysierten Spiele aller Zeiten.
Ja.
Und an diesem Punkt ist das Gefühl, dass es keinerlei Entwicklung mehr in irgendeine Richtung geben kann, keine Überraschung mehr, weil jeder, das finde ich wahnsinnig faszinierend.
Ja, Melee-Spielern zuzugucken ist immer noch lustig, aber ich habe halt auch gemerkt, dass dieses Spiel ist halt E-Sport geeignet, nur mit ganz vielen Abers, weil man ganz viel ausschließen muss.
Ich spiele ja eigentlich ein anderes Spiel.
Und sie benutzen ja Spielmechaniken, die eigentlich nicht vorgesehen waren und so ein Kram. Aber das will ich gar nicht als Kritik anbringen. Ich finde da nur einfach, ich mag die Switch-Version deutlich mehr jetzt, als ich Melee mag. Auch wenn ich sehr wertschätzen kann, was sie mit Melee gemacht haben, wie schnell es sich spielt. Wie dynamisch es sich spielt, dass es Singleplayer-Modi ausgebaut hat, die im ersten Teil sehr knapp waren. Und da kam, finde ich, auch Also, Brawl hat ja den Subspace Emissary, da bin ich ja tatsächlich gar kein so großer Fan von. Das war mir ein bisschen zu viel Cutscene-Kram. Ich weiß, dass wir hatten neulich mal jemanden hier zu Gast, wo er auch meinte, was, das ist doch total super gewesen. Und das geht ja ganz vielen Leuten so. Ich weiß den Namen nicht mehr aus dem Kopf.
Wir hatten jemanden zu Gast, dessen Namen noch nicht vergessen. Ach so, du meinst das Besuch.
Ein Fanbesuch.
Du meinst im Podcast. Die war gerade.
Ach so, nein.
Wir hatten wir denn so alle schon im Podcast dabei? Okay.
Es tut mir leid, lieber Mr. X, dass ich jetzt den Namen nicht direkt aus dem Kopf
Aber ich kann da so, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Deswegen nicht schlimm, Tom.
Na gut. Ich weiß nicht, ob es das jetzt besser macht für ihn, aber
ich kann mich zumindest nicht an das Melee-Gespräch erinnern. Vielleicht habe ich auch einfach geistig ausgeschaltet, als ich Smash Brothers gesagt habe.
Jedenfalls hat Melee bei mir damals so alles abgeholt. Ich habe das wahnsinnig viel gespielt auf dem GameCube, sehr viel auch mit einem Kumpel gespielt und kann, also das ist so diese, das ist Fanservice.
Ja, Fanservice, aber guter Fanservice.
Die beste Art von Fanservice, weil es gleichzeitig noch ein super gutes Prügelspiel ist und ja dieses eigene Plattform-Prügelspiel-Genre erfunden hat. Deswegen an der Stelle auch nochmal Wertschätzung für die Musik, weil da diese Remixes in Smash sind immer der Hammer. Das jetzt nur nochmal als Anhängsel.
Das war Thomas Platz 1.
Ja, sorry. Also, Platz 4 Smash Bros. Platz 3 war Final Fantasy X. Platz 2 Resident Evil Remake und Metal Gear Solid 2 auf Platz 1. Und bei Robin soll ich sein, mal vorlesen.
Ja, mach mal.
Weil ich habe ja die Liste
vor mir. Bist dabei.
Harry Potter, Kammer des Schreckens, Need for Speed, Hot Pursuit 2, Dragon Ball Z, Legacy of Goku, Final Fantasy X, Hitman 2, GTA Vice City, Mafia, Warcraft 3, Halo und Metal Gear Solid 2. Und Spiele, die wir übrigens nicht mit in der Liste haben. Battlefield 1942. Kam auch in diesem Jahr raus. Habe ich sehr viel gespielt, habe ich auch mit mir gehadert, aber hat dann nicht gereicht. Way of the Samurai.
Ja, da habe ich auch überlegt, ob man das reinnehmen muss, auch für das, was es uns, uns geholfen hat.
Es war ein großes Geschenk für Time to 3. Genauso wie Onimusha 2, Samurai's Destiny. Kam auch in diesem Jahr raus. Richtig tolles Spiel. Haben wir am Ende festgestellt, dass es voll viele Durchspielmöglichkeiten hat und voll komplex ist.
Drittel gesehen haben,
richtig. Kingdom Hearts habe ich ja schon erwähnt. No One Lives Forever 2, den ersten Teil liebe ich.
Ich habe beides noch nie gespielt.
Den zweiten habe ich halt nicht durchgespielt. Deswegen, das müsste ich nochmal nachholen. Habe ich tatsächlich noch zu Hause die PC-Version rumliegen. Also gibt, glaube ich, auch gar keine Konsole-Version. bin mir nicht sicher. Ratchet & Clank kam in diesem Jahr raus. Habe ich halt erst die PS3-Version so richtig gespielt.
Nicht
Morrowind kam in diesem Jahr raus.
Das war, ist komplett mir vorbeigegangen.
Ja,
ich glaube, ich habe das mal angeworfen, aber es war halt kein Gothic.
Also, ich habe das mal mehrere Stunden versucht zu spielen aus quasi moderner Perspektive und ich kam nicht rein. Mhm. Metroid Prime theoretisch kam 2003 erst bei uns raus. Habe ich 2003 im Video, im Podcast nicht drin. Habe es jetzt auch nicht. Naja, weil ich einfach verpasst habe. Es ist in der Liste nicht drin, weil es halt 2002 international rauskam, aber bei uns 2003.
Da hättest du es aber auch hier ruhig reinnehmen
können. Nee, ich hab dann überlegt und ich habe dann eher Metroid Fusion genommen, weil ich ja Metroid Prime dann doch, also ich finde halt die zweite Spielhälfte von Metroid Prime wesentlich schwächer als die erste. Und ich finde Corruption, da an dem habe ich die, richtig, an dem hatte ich die meiste Freude. Eternal Darkness, genauso. Mhm. Pikmin, das war wirklich so ein Gamecube-Jahr. Project Gotham Racing kam in dem Jahr raus. Advance Wars. Und auch so Sachen wie Panzer Dragoon Orta theoretisch, aber da kam 2003 der Release bei uns. Deswegen hattest du es da drin. Ja, sehr
sonst
schön.
Hätte ich das auch hier gemacht. Panzer Dragoon übrigens, das Remake kommt auch auf PC, Steam, auf Steam konkret raus. Wurde jetzt nochmal ganz neu. Das wird cool, da freue ich mich drauf.
Da wird es auch ein bisschen besser aussehen und laufen als auf der Switch.
Possibly. Man weiß es nie so genau.
Gut, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank für eure Unterstützung auf Patreon und Steady. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi.
Bis dahin.